Ich bete. Jesus, hab Dank, dass du groß bist und dass du trotz deiner Größe trotzdem hier bist, bei jedem Einzelnen von uns. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass du uns diese Zeit segnest, dass du, was auch immer ich sage, du verwandelst in Worte, die wir verstehen, die jeder von uns versteht und die uns ins Herz gehen, Herr. Amen. Das klang jetzt ein bisschen so, als würde ich in einer anderen Sprache sprechen, aber das habe ich nicht so gemeint. Ihr Lieben, stellt euch mal vor, wir wären in der optimalen Gemeinschaft. Wir wären die perfekte Gemeinde, die perfekte Gemeinschaft, in der alles klappt, in der alles wunderbar funktioniert, die keine Beschränkungen hat, keine menschlichen Beschränkungen oder sowas. Wie würde diese Gemeinschaft aussehen? Denkt da mal kurz drüber nach und sagt es eurem Nachbarn. Vielleicht nur eine Sache, die ihr eurem Nachbarn sagt. Wie würde für euch die perfekte Gemeindegemeinschaft aussehen? Und die ihr per YouTube zuguckt, sind heute auch ein paar, schreibt es gerne in die Kommentare. Und lasst ein Like da. Spaß. Also, was macht die perfekte Gemeinde aus? Vielleicht wollen mal so 2, 3 Leute reinrufen, was sie gesagt haben. Wenn ihr euch traut.
Stabil.
Bitte?
Eine sterile Gemeinde.
Eine sterile Gemeinde? Ich habe schon gedacht, steril, das hatten wir doch während der Corona-Zeit, aber eine stabile Gemeinde. Du hast steril gesagt. Okay. Willst du noch ganz kurz sagen, was du damit meinst?
Ohne Leben.
Warte, ich komme mit dem Mikro, damit man das auch versteht. Ist ja unfair.
Also ich würde sagen, wenn alles perfekt ist, das wäre irgendwo unnahbar, nicht menschlich. Und also mir würde da was fehlen. Ja. Also es muss mit Fehlern und so weiter zugehen. Wir müssen uns alle lieb haben, weil wir eben fehlerhaft sind.
Also du würdest dann ein paar Fehler machen, damit es nicht mehr perfekt ist. Okay, gibt es noch, ist ja auch nur eine theoretische Sache, das wisst ihr ja. Gibt es noch Ideen für... Wie würde die perfekte Gemeinde aussehen? Wie würde sich das anfühlen? Richtig groß, richtig viele Menschen. Das wäre perfekt, okay. Ja. Okay, wir haben uns alle lieb und gehen auf die Menschen zu. Das klingt... Keine Herausforderungen? Ja. Okay, also dass wir keine Herausforderungen haben, keine Schwierigkeiten im Glauben. Okay, danke. Das sind doch schon mal gute Anfänge für so eine Gemeinde. Ich ergänze das mal noch ein bisschen und Marleen, ich hoffe, dass das funktioniert hat mit dem Bild. Ist das okay? Jawohl. Muss ich mal ein ganz großes Lob an die Marleen sagen. Ich schicke meistens meine Zuarbeit an die Beamer-Verantwortlichen, sagen wir es mal, etwas spontaner, etwas knapper, aber sie lassen sich immer darauf ein und dafür bin ich sehr dankbar. Okay, dann beam doch mal bitte das Bild an, das, was ich geschickt habe. Jawohl. Dem einen oder anderen kommt das irgendwie vertraut vor. Das kommt aus unserem Gemeindeprofil. Und in unserem Gemeindeprofil haben wir uns die Frage gestellt, warum machen wir das hier eigentlich alles? Warum sind wir Gemeinde? Und das hier ist die Folie für das Wie. Wie wollen wir eigentlich Gemeinde sein? Und ihr erkennt, wenn ihr das so lest, persönlich interessiert, einladen und so weiter, freundlich, vertrauensvoll, liebevoll, ermutigend, beteiligend und befähigend. Dann merkt ihr, wenn ihr so ein bisschen länger drauf guckt, ja, das ein oder andere haben wir schon, da ist vielleicht schon was da. Und auf der anderen Seite ist da aber auch noch ein bisschen was offen. Da dürfen wir auch noch ein bisschen nachsteuern. So ein Gemeindeprofil ist ja auch immer eine Herausforderung. Das soll uns ja auch herausfordern. Wäre ja langweilig, wenn wir einfach nur den Status quo beschreiben würden. Also eine Herausforderung, so wollen wir gerne als Gemeinschaft unseren sein. So wollen wir unseren Gästen und Freunden begegnen. Und manchmal ist das Realität. Und an manchen Stellen müssen wir noch was tun. Und wie genial wäre das, wenn wir tatsächlich die Freiheit hätten, uns persönlich interessiert und einladend zu begegnen. Wenn wir den Kopf frei hätten, den anderen so zu sehen, wie er ist, nachzufragen und wirklich uns Zeit nehmen zu können, unbeeinflusst von eigenen Themen, die uns gerade beschäftigen. Wenn wir uns nicht mit unserer eigenen Angst beschäftigen müssten, sondern für den anderen da wären. Wenn wir in jeder Lage und bei jedem Bedürfnis, was der andere hat, bei Fehlern, die der andere hat, oder wenn der andere nicht so ist, wie ich ihn mir vorstelle, irgendein bunter Vogel ist, der gar nicht so richtig zu mir passen scheint, wenn der andere nicht so handelt, wie ich mir das vorstelle, wenn wir ihm dann trotzdem freundlich und liebevoll begegnen können. Stellt euch vor, wie das wäre, wenn der Liebestank voll wäre und wenn wir andere ermutigen könnten, nicht selber die Ermutigung brauchen, sondern anderen Ermutigung schenken könnten. Ohne Angst zu haben, die anderen in unsere Aufgaben mit reinzunehmen. Wenn wir nicht zeigen müssten, wie gut wir sind, sondern wenn wir die Kraft hätten, andere groß zu machen, andere scheinen zu lassen. Stellt euch mal so eine Gemeinschaft vor, es wäre genial, oder? Wenn wir das alle schaffen würden und, wie ich gerade schon so ein bisschen gesagt habe, wir sind schon auf dem Weg dahin. Also ganz schlimm ist es nicht, die Peggy schläft gleich ein. Wir sind schon auf dem Weg dorthin. Einiges von dem klappt schon. Es gibt Ermutigung bei uns in der Gemeinschaft. Es gibt Beteiligung, Menschen werden mit reingenommen. Und trotzdem haben wir noch ein bisschen Weg. Und als Christen leben wir auch mit jemandem, der uns in Bewegung hält. Jesus. Jesus Christus ist niemand, der hier steht und sagt so, du bist jetzt fertig, danke, stehen bleiben, war's. Nein, wir sind in einer permanenten Bewegung mit Jesus. Wir dürfen uns weiterentwickeln. Wir dürfen weitergehen mit ihm. Es gibt immer noch was, was wir von ihm lernen können. Fertig sind wir dann in der Ewigkeit. Und dann loben wir. Jesus möchte, dass wir wachsen. Das sagt er auch seinen Jüngern. Er sagt, hey, ihr braucht es, dass ihr an mir dranbleibt, damit ihr wächst. Und dann werdet ihr automatisch Frucht bringen, wenn ihr an mir dranbleibt. Ihr werdet Frucht bringen. Was für Frucht? Das schreibt Paulus dann später mal an eine Gemeinde, was das heißen könnte, was Frucht ist. Es gibt unterschiedliche Sachen. Aber da schreibt er, der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Oh, stellt euch mal vor, das würden wir umsetzen. Das wäre bei uns Programm. Das würden wir alle machen. Wäre cool, oder? Wir gehen auf was Großartiges zu, wenn wir uns darauf zubewegen. Und das tun wir als Gemeinde. Der eine oder andere, der mich kennt, der wird vielleicht sagen, hä? Macht der Heidi hier, sagt er das vielleicht so ein bisschen ironisch? Weil so ganz ist es ja doch noch nicht da. Sagt er es vielleicht so ein bisschen zugespitzt? Nein, ich meine das ganz ernst. Wir sind auf dem Weg dahin. Wir wollen als Gemeinde so sein. Wir haben den Auftrag von Jesus so zu sein. Und durch alle Zerbrochenheit in unserem Leben, durch alle Verletzungen, die wir haben, gehen wir trotzdem darauf zu. Okay, also wie kommen wir dazu, uns auf den Weg zu machen zur perfekten Gemeinde? Und unser Predigttext für heute, der zeigt uns das. Wenn man den so liest, ich muss euch vorwarnen, der ist ein bisschen hart, der Text. Der ist von Jesus, der ist ein bisschen hart. Jesus ist oft sehr, man könnte fast sagen seelsorgerlich, aber der Text ist ein bisschen hart. Aber der ist trotzdem gut, weil er zeigt uns, wie das geht und er zeigt uns, was uns daran hindert, auf diesem Weg zur perfekten Gemeinde zu sein. Der Text richtet sich an jüdische Zeitgenossen von Jesus und er steht im Johannes Kapitel 5 und da steht Folgendes. Er sagt zu den Juden, die dort stehen, ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden und tatsächlich weist gerade sie auf mich. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um dieses Leben zu haben. Ich suche nicht die Anerkennung von Menschen. Ihr dagegen seid anders. Ich kenne euch und weiß genau, dass ihr keine Liebe zu Gott in euch tragt. Mein Vater hat mich zu euch geschickt, doch ihr lehnt mich ab. Wenn aber jemand in eigenem Auftrag zu euch kommt, den werdet ihr aufnehmen. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid doch nur darauf aus, voreinander etwas zu gelten. Aber euch ist völlig gleichgültig, ob ihr vor dem einzigen Gott bestehen könnt. Es wird gar nicht nötig sein, dass ich euch vor dem Vater anklage. Mose ist euer Ankläger, genau der, auf den ihr eure ganze Hoffnung setzt. Denn in Wirklichkeit glaubt ihr Mose gar nicht, sonst würdet ihr auch mir glauben. Schließlich hat doch Mose von mir geschrieben. Wenn ihr aber nicht einmal glaubt, was er geschrieben hat, wie könnt ihr dann glauben, was ich euch sage? Was machen wir denn mit so einem Text? Also der ist gar nicht seelsorgerlich, der ist richtig hart, so eine richtige Breitseite. Und das muss man ein bisschen einordnen. Wir gehen gleich drauf ein, aber vielleicht mal vorneweg. Jesus sagt manchmal richtig harte Sachen, aber nicht ohne Grund. Und das sagt er auch nicht, das sagt er nicht der Ehebrecherin. Und das sagt er auch nicht dem Zöllner Matthäus. Und das sagt er auch nicht den anderen, dem blinden Bartimäus oder sowas. Das sagt er nicht denen, die arm sind, denen, die in Not sind. Denen sagt er das nicht. Das sagt er denen, die wissen, dass sie gut sind. Die wissen, dass sie mit Gott unterwegs sind. Die wissen, dass sie richtig sind und dass sie es verstanden haben. Das sagt er denen, die sich ihrer Sache sicher sind. Und die schon einen dicken Mantel an Selbstbewusstsein haben, denen knallt er so ein Ding vor den Latz, damit sie ins Nachdenken kommen und damit sie sich fragen, ob das denn wirklich so ist. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs in Galiläa, in Israel. Und das heißt, er war physisch auf dem Weg. Die sind tatsächlich gelaufen, miteinander gelaufen. Aber er war auch innerlich unterwegs mit den Jüngern. Die Jünger haben die ganze Zeit gelernt. Die haben immer wieder neue Dinge erlebt. Und er wollte, dass sie Gott besser verstehen. Auch die Menschen, die ihm begegnet sind. Dass sie Gott besser verstehen. Und hier legt Jesus seinen Finger in die Wunde. In die Wunde von zwei Dingen, die die Jünger, das Volk, die Pharisäer und manchmal auch uns am Vorankommen hindern. Das erste, er sagt, ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist sie gerade auf mich, also auf Jesus. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um dieses Leben zu haben. Ich sag mal, wir frommen Menschen, die wir Jesus kennen, die wir an Gott glauben. Wir sind zu Recht stolz auf die Bibel. Weil die Bibel ist ein besonderes Buch. Die Bibel, das habe ich schon mal gesagt, die wurde nur aufgeschrieben, weil Menschen Gott erlebt haben. Weil es gab viele Götter, über die wurde kein Buch geschrieben. Es war überhaupt nicht nötig. Über den Gott des Regens musst du kein Buch schreiben. Es regnet mal nicht. Und dann bittest du ihn, dass es regnet und kannst nur hoffen, dass es irgendwann mal regnet. Oder Gott der Fruchtbarkeit und so weiter. Aber der Gott Israels, der war anders. Der hat sich gezeigt, im Dornbusch und an ganz vielen anderen Stellen. Und das war so spannend und so ganz anders. Und deswegen hat man es aufgeschrieben. Und wir und auch das jüdische Volk sind zu Recht stolz darauf, das Wort Gottes zu haben. Aber damals wie heute begehen wir manchmal einen Fehler. Der Fehler ist, die Bibel nicht richtig zu halten. Wir halten nämlich die Bibel gern so. So. Und lesen so in der Bibel. Und wenn wir dann so im Alltag so die Bibel lesen und irgendwas auf uns zukommt, Probleme oder irgendwelche Themen, dann suchen wir in der Bibel nach der Lösung. Wir suchen in den Gesetzen, wir suchen im Evangelium, überall suchen wir nach der Lösung. Und wir gehen davon aus, es finden sich alle Lösungen im Wort Gottes. Und wir finden auch irgendwann eine Lösung. Und weil wir so beschäftigt sind mit der Bibel und weil wir so sehr nach Lösungen in der Bibel suchen, verwechseln wir manchmal etwas Entscheidendes. Nämlich, wir verwechseln das, was zu Christus gehört und das, was zu uns Christen gehört. Unsere Auslegung der Bibel beeinflusst nämlich einiges. Unsere Auslegung der Bibel beeinflusst zum Beispiel unseren Gottesdienst, wie wir Gottesdienst feiern. Wie wir uns im Gottesdienst benehmen, dass wir mehr sitzen als stehen. Unsere Auslegung beeinflusst unseren Alltag, Glaubensalltag. Unsere Auslegung der Bibel beeinflusst, wie wir beten. Und jeder, der zu uns kommt, der in unsere Gemeinde kommt, der benimmt sich auch so. Der soll sich auch so benehmen, weil das ist ja das, was wir aus der Bibel gelesen haben, was wir entdeckt haben. Und das ist damals den frommen Juden auch passiert. Die haben die Bibel auch so gelesen. So von oben geguckt, nach Problemen, nach Lösungen gesucht, irgendwann auch gefunden. Und so musste es dann auch sein. Und wir sind davon ausgegangen, oder wir gehen davon aus, der Blick von oben in die Bibel ist der Weg zu Gott. Weil da lesen wir ja die Lösung. Der Blick von oben in die Bibel ist der Weg zu Jesus und am Ende auch der Weg zum ewigen Leben. Aber obwohl Gott durch die Bibel zu uns spricht, das stimmt tatsächlich, und weshalb wir sie auch immer wieder lesen sollten, finden wir Gott so nicht. Deswegen sagt Jesus das auch so schroff zu den Juden. Ihr findet darin nicht das ewige Leben. Ihr glaubt, dass ihr das ewige Leben so findet, aber ihr findet es nicht. In der Geschichte vom barmherzigen Samariter, die vielen bekannt ist, da wird ein Mann zusammengeschlagen und liegt halbtot am Straßenrand. Und ein Priester und ein Levit, die so ins Wort Gottes blicken, gehen dran vorbei und machen nichts. Und sie haben nach ihrem Glauben alles richtig gemacht. Sie haben nichts falsch gemacht. Und am Ende muss ausgerechnet ein Samariter, ein Ausländer, ein Esoteriker, damit wir es besser verstehen, müsste man eigentlich sagen, ein Esoteriker kommt vorbei und hilft. Und den lobt Jesus. Der hat seinen Nächsten erkannt. Der handelt, ausgerechnet der handelt gottgemäß. Kann man sich das vorstellen? Die Frommen haben nicht richtig gehandelt, der Esoteriker. Warum? Die richtige Haltung, die Bibel zu lesen, ist die. So sollten wir die Bibel lesen. Wir sollen in die Bibel gucken, aber mit dem Blick auf die anderen. Dann versuchen wir nämlich nicht alles das, was wir sehen, irgendwie oder alles zu einem Gesetz zu machen und nicht alles nur aus der Bibel zu beantworten. Dann reicht es uns manchmal zu verstehen, was Jesus sagt, was Gott sagt. Zum Beispiel das höchste Gebot, was Jesus beantwortet mit: Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Da muss ich kein Gesetz aufstellen. Ja, wie gehe ich denn mit jemandem um, der, ja, wer würde uns reizen? Vielleicht gibt es einige von euch, die ein Problem damit haben, wenn jemand LGBTQ-Anhänger ist oder durch sein Leben verkörpert. Aber davon steht ja hier gar nichts. Es ist ja gar nichts dazu gesagt. Oder vielleicht habt ihr ein Problem mit jemandem, der raucht. Aber dazu sagt es ja gar nichts. Da gibt es ja gar kein Gesetz dazu. Nee, das sollte dich auch gar nicht interessieren. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Egal, wer das ist. Egal, was der macht. Selbst wenn er dir zu bunt ist. Selbst wenn er das Falsche glaubt. Wenn er aus einer ganz anderen Religion kommt, die du vielleicht innerlich verabscheust. Warum auch immer. Du sollst ihn erstmal lieben. Das ist der Auftrag. Und selbst wenn er nicht so ist, wie du dir das vorstellst. Gott sagt: Liebe ihn einfach, so wie dich selbst. Und wenn unsere jüdischen Geschwister damals so die Bibel gelesen hätten, dann hätten sie vielleicht gemerkt, dass Jesus zwar nicht genauso wie Mose redet, aber dass er im selben Sinne redet, im Sinne Gottes. mit derselben Absicht. Auf dem Weg zur perfekten Gemeinde müssen wir also die Bibel richtig halten. Nicht um Gesetze zu suchen, um so lange in der Bibel zu schmökern, bis wir irgendwie alles in ein Gesetz gegossen haben, wie Dinge zu laufen haben, sondern so, um den Nächsten im Blick zu haben und mit der Absicht Gottes auf den Nächsten zuzugehen. Und dann sagt Jesus noch einen Klopper. Ich habe heute nur zwei Punkte, weil es so warm ist. Er sagt zu den jüdischen Mitgenossen, kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt. Leute, das ist mal ein Affront. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren die Leute, die richtig tief geglaubt haben oder meinten, richtig tief zu glauben. Und Jesus sagt, kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt. Denn ihr seid doch nur darauf aus, voreinander etwas zu gelten. Aber euch ist völlig gleichgültig, ob ihr vor dem einzigen Gott bestehen könnt. Ja, das ist eben auch noch so ein Problem auf dem Weg zur perfekten Gemeinde. Dass man in einer lebendigen Gemeinschaft aufeinander schaut. Also das ist am Anfang gar kein Problem. Das ist eigentlich relativ normal. Das ist sogar gut. Es ist normal zu gucken, wie macht der andere das im Glauben? Wie betet der? Wie glaubt der? Wie redet der mit Gott? Es ist normal, sich aneinander zu orientieren. Das ist auch notwendig und auch nachsichtig, ehrlich gesagt, um zu erkennen, wenn es jemandem nicht gut geht. Aber es wird zum Problem, wenn man nur noch da draus lebt, auf den anderen zu gucken. Wenn man nur noch daraus lebt, was die anderen tun, was die anderen wieder falsch gemacht haben, wo die anderen mich vielleicht wieder verletzt haben, wenn ich nicht mehr da rauskomme, mich darin wohlzufühlen, dass die anderen mich immer verletzen, dass die anderen immer nicht das machen, was ich will, wenn die anderen sich immer anders verhalten, wenn man nur noch daraus lebt, wie die anderen mich finden, ob die mich toll finden, wenn man nur noch daraus lebt, die anderen zu beurteilen oder zu verurteilen, weil sie nicht so sind wie ich selber. Wenn wir das machen, dann bewegen wir uns als Gemeinschaft zwar, und da kann man sich richtig toll bewegen. Also wenn, stellt euch mal, ich wollte es eigentlich was vorbereiten, aber es hat nicht mehr funktioniert. Stellt euch vor, wir hängen alle an einer Schnur, lauter Bälle hängen so nebeneinander, und das ist so die Gemeinde. Und wir bewegen uns und die Bälle stoßen ständig aneinander, weil man sich aneinander reibt und manchmal, weil was gut ist und manchmal, weil es negativ ist. Und es ist ganz viel Bewegung. Aber das ist noch nicht die richtige Bewegung. Oder stellt euch ein Kettenkarussell vor. Ein Kettenkarussell, was sich noch nicht dreht. Vielleicht kennt ihr das, habt ihr das vielleicht auch gemacht in der Jugend. Bei uns war das so in Greiz, aufs Kettenkarussell, es hat sich noch nicht bewegt. Was machen Jugendliche, wo die Beine schon lang genug sind? Bam, man kickt den anderen und dann schaukelt man so hin und her. Es geht noch gar nicht los. Und das ist auch nicht die Bewegung, die ein Kettenkarussell machen sollte. Aber man kickt sich, man ärgert sich. Es ist Bewegung drin, aber in die falsche Richtung. Denn unser eigentliches Ziel ist Jesus. Wenn wir uns an ihm ausrichten würden, dann kann es immer noch sein, dass mich jemand verletzt. Und dann muss ich das auch klären und dann muss ich das auch ansprechen. Aber dann komme ich wieder zu dem Punkt, auf Jesus zu gucken und bleib nicht dabei hängen, dass der andere mich ja verletzt hat und dann muss ich ganz dolle wütend sein und muss das ihm auch ewig nachtragen. Dann werde ich mich wieder auf Jesus konzentrieren. Er war ja das Ziel. Dann fange ich mich an, nicht immer mit den anderen zu beschäftigen, sondern dann frage ich, was ist meine Berufung? Was ist meine Aufgabe eigentlich? Dann ziehe ich meine Bestätigung und meinen Selbstwert nicht daraus, ob die anderen mich gerade mögen, sondern aus dem liebenden Blick von Jesus. Und dann werden wir auch frei. Ich hatte vorhin davon gesprochen, wie schön wäre es, wenn wir frei wären. Dann werde ich frei, wenn ich auf Jesus gucke. Frei, mit ihm zu wachsen. Dann werde ich frei, Menschen zu begegnen, Menschen zu dienen mit meiner Gabe und frei, Menschen zu lieben. Und vor allen Dingen bewegen wir uns als Gemeinschaft dann gemeinsam nach vorn, weil Jesus sich bewegt. Dann bewegen wir uns in seine Richtung, mit ihm. Also zusammengefasst, und jetzt komme ich wirklich zum Ende, kann man sagen, echtes Leben und Bewegung, die Jesus ja mit sich bringt, liegt nicht darin, dass wir versuchen, für alles ein Gesetz zu finden in der Bibel. Die Bibel kann man wunderbar missbrauchen. Und es liegt auch nicht darin, dass wir uns die ganze Zeit mit uns selber beschäftigen. Leben und Bewegung liegt in drei Punkten. Die Bibel mit und durch Jesus zu lesen und Freiheit zu entdecken. Mit und durch Jesus in Freiheit zu beten. Mit und durch Jesus in Freiheit zu leben und den Nächsten im Blick zu nehmen. Amen.